zu Gast hier im Studio jetzt, Thomas Maus, und zugeschaltet Lucy Mack. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo. Hallo, Matze.
Lucy M. und das Tribunal des Escargots ist eure Band. Ihr habt euch hier in Tübingen getroffen und dann wieder in alle Welt verstreut. Wie hat es angefangen mit euch?
Also der Thomas und ich bin eigentlich Schauspielerin und wir haben zusammen in einem Theaterstück am Zimmertheater in Tübingen gespielt. Und so haben wir uns kennengelernt. Ne, Thomas?
Ja.
Was war es für ein Stück?
Es gibt kein Ende, Monodialoge von Anna Jablonskaja. Tolles Stück, hat Christian Schäfer auch toll inszeniert.
Das haben wir bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen dann gespielt. Es war eine Uraufführung. Und Thomas hat da die Musik gemacht und ich habe als Schauspielerin agiert. Das war 2012. Und da hat die Chemie direkt gestimmt, würde ich sagen. Und dann haben wir uns schon. Dann habe ich angefangen, eigene Lieder zu schreiben und damit aufzutreten. Und wir waren weiterhin im Kontakt. Und Thomas hat dann gesagt, er hätte Lust, da was Gemeinsames draus zu machen. Ja, und so ist dann die Band entstanden. Und genau.
Ja, da muss man aber doch ganz schön, wenn man nicht in denselben Städten wohnt, da muss man ganz schön Zug dahinter haben und auch gut organisiert sein. Wie funktioniert das bei euch? Oder wie hat es eben dann geklappt, gezündet, dass ihr auch wirklich eine Band geworden seid?
Naja, also wir haben, wir hatten eine bestimmte Arbeitsweise, haben uns ausgesucht. Die Luzi hat die Songs geschrieben und die Texte und dann haben wir uns getroffen. Und ich habe dann das alles Note für Note in meinen Computer eingegeben und habe dann Arrangements geschrieben dafür. Ich hatte dann auch so eine bestimmte Besetzung im Blick und habe dann die Musiker auch im Vorfeld schon gefragt. Den Uli Sobota aus Bremen, der ganz toll Euphonium spielt und Bass und natürlich auch ein super Mensch ist, mit dem ich gerne auf der Bühne stehe. Und der Julian Konzmann, Schlagzeuger hier aus Tübingen. Und das hat geklappt, die haben beide zugesagt, waren ganz neugierig und dann haben wir, die Luzi und ich, die Layouts geschickt und die fanden das toll und haben gesagt, sie sind dabei.
Kannst du so bestätigen, Luzi? Warst du da
das
an dem Prozess?
Kann ich bestätigen, ja.
Warst du an dem Prozess auch beteiligt oder hattest du ein bisschen der Thomas dann in die Hand genommen?
Wir haben uns ja im Vorfeld viel getroffen und ich habe diese Lieder, die mit denen trete ich alleine eben auch auf und die habe ich dem Thomas so vorgestellt und dann haben wir gemeinsam am Computer quasi meine Stimme, so wie es im Rohformat ist, eingegeben und diese Arrangements, die hat dann der Thomas nochmal für sich da drauf gepackt in langer Arbeit vermutlich und da war ich dann nicht mehr beteiligt und dann haben wir uns wieder getroffen und das Ganze geprobt.
Ich habe natürlich gehofft, dass die Luzi den Uli und den Julian mag. Das wusste ich natürlich nicht. Hätte ja sein können, die sagt, oh nee, mit denen kann ich nicht.
Ja, das stimmt.
Gell, das war eigentlich schon ein Risiko.
Ja, aber die hast du gut ausgewählt. Also das war direkt das erste Treffen, hat total Spaß gemacht und es ist die perfekte Schneckenbesetzung, könnte man sagen.
Diese Escargots, ja, woher kommen die? Habt ihr ein Faible dafür?
Jetzt, wo ich mich so viel mit Schnecken auseinandersetze, seit wir diesen Namen haben, der eigentlich eher zufällig entstanden ist, da kann Thomas gleich noch was zu erzählen, bin ich totaler Fan von diesen Tieren. Also es gibt immer noch mehr zu entdecken und diese Langsamkeit und gleichzeitig seinen Weg immer weitergehen, auch wenn es langsam ist und dieses gleichzeitig Scheue mit den Fühlern und doch immer weiter sich vortasten. Das finde ich irgendwie total toll, diesen Duktus, den Schnecken haben.
Und das Schleimige?
Ich kann mich total mit identifizieren. Das Schleimige, ach, so schleimig sind sie gar nicht. Und dieser Schleim ist total nützlich. Das ist ja voll der, ich habe jetzt gehört von irgendwie Tiefseeschnecken, da wird so krasser Kleber hergestellt. Atomkleber, Superkleber wird aus dem Schleim von Tiefseeschnecken hergestellt. Also sie sind echt nützlich.
Und die Franzosen essen sie ja auch, wenn es französisch eben bei euch benutzt wird?
Ja, das war eigentlich eher so ein Gedanke auf einer zweiten Ebene. Ich habe mir ja die Songs von der Luzi angehört und gedacht, das hat was Chansonartiges. wie sie ihre Songs spielt und wie sie sie auch singt und wie sie sie arrangiert und wie sie, ja, diese, das sind ja keine Schlager und auch keine Punk-Songs, sondern, ja, das hat was Chansonartiges. Also ich habe dann irgendwie gedacht, ja, so, ja, eben Französisch eben, weil das Chanson, das ist ein französisches Wort und da habe ich gedacht, vielleicht macht man einen französischen Namen. Das ist natürlich ein bisschen um die Ecke gedacht, aber so hat sich das dann halt ergeben. Und naja, die Schnecken, das war ein Zufall. Ich bin spazieren gegangen und dann sind, wenn es dann geregnet hat, dann sind diese Weinbergschnecken da auf dem Weg und nimmt man die halt in die Hand und wirft sie ins Gras zurück, weil man denkt, oh, die armen Tiere, die verdursten jetzt gleich.
Und das Tribunal? Kann man ja auch ganz schön viel reininterpretieren.
Ja, einiges. Also es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch ein Wortspiel, dieses Tribunal des Escargots, das Schneckengericht sozusagen. Also das ist ja doppeldeutig. Also einmal zum Essen und einmal dann das Kriegsgericht sozusagen. Und das finde ich natürlich also auch ganz witzig, weil wir haben auch immer so ein bisschen so einen Witz bei allem, was wir machen, auch bei den Texten und in der Musik und so. Deswegen passt das allein schon deswegen zu uns. Und ja, also die Vorstellung, dass Schnecken, also diese Bedächtnis sind und sich langsam fortbewegen, so über einem Tribunal sitzen und richten, finde ich irgendwie gut. Also jemand, der sich erstmal überlegt, was er macht und dann was macht, sozusagen. Und ja.
Hat schon mal jemand gegessen von euch?
Nein.
Nee, ich glaube, nee. Ich bin ja für alles offen, aber mit Schnecken, das geht nicht bei mir. Es soll gut schmecken, aber ich betone die Tiere ehrlich leid. Und ich glaube so auch so, nee, das Schleimige und so.
Also ich bin ehrlich gesagt Vegetarierin, also schon ziemlich lang. Mir kommen keine Schnecken auf den Teller. Und dann streichle ich sie lieber.
Und Gartenbesitzer ist auch keiner von euch.
Das wäre eigentlich mal eine Überlegung wert, finde ich. Ein Proberaum, ein Gartenstück als Proberaum, wo man ja, dann so kleine Hauskonzerte gibt im Gärtchen. Das finde ich gerade. Der Uli hat ein Gärtchen. Der Uli hat in Bremen ein Gärtchen, Luzi. Da machen wir mal ein Gartenkonzert. Super das Idee. Danke, Matzel.
Na, ich dachte eher so auch in Bezug auf die Schnecken, die dort dann das ganze Gemüse klein halten.
Ich habe schon viel gehört jetzt von Gartenbesitzern, die sich furchtbar aufregen über Schnecken und auch die ganzen Methoden, die man da so gibt, wie durchschneiden und Salz draufstreuen oder was weiß ich.
Bierfalle.
Bierfalle?
Ja.
Die kenne ich noch nicht.
Gehen Sie auch alleine rein.
Das wäre doch jetzt mal eine Inspiration für einen Text, Luzi. Bierfalle, das war doch ein guter Titel für ein Lied.
Ich weiß nicht. Schneckenzerstörerisches. Also ich habe gehört, was gut ist, sind Hochbeete. Man muss sich einfach Hochbeete anlegen. Da kommen die Schnecken anscheinend nicht so häufig hoch dann.
Gibt ja auch bei Schnecken dann eben so ein bisschen die Zweiklassengesellschaft. Ne? Die Weinbergschnecken werden hochgehalten und die spanische Nacktschnecke, die orangene. Die habt ihr auch nicht gedacht wahrscheinlich.
Da gibt's eine eindeutige Trennung zwischen Gut und Böse. Also die Weinbergschnecken, das sind die Guten und die Roten sind die Bösen.
Inwieweit lässt
aber
sich,
ja? Es gibt bei diesen Schnecken ohne Haus, da gibt es auch eine Sorte, die soll man leben lassen. Jetzt habe ich den Namen vergessen, aber das sind die so gefleckt sind. Also nicht diese typische spanische, sondern so eine andere, die sind länger und sind so gefleckt, so leopardenmäßig. Und die fressen nämlich die Eier von dieser Plagenacktstecke, fressen die auf und die fressen den Salat aber nicht. Deswegen, wenn man die Schnecken im Garten tötet, dann muss man die auf jeden Fall leben lassen. Das sind die Guten auch, obwohl sie kein Haus haben.
Die Nützlinge unter den Nacktschnecken.
Ja, genau.
Flugenten anscheinend, ne, fressen auch die Schnecken noch als natürliches Mittel, wenn man sich im Garten auch noch dann ein paar so Enten hält.
Naja. Ja, wir haben natürlich auch diesen Namen so ein bisschen gewählt, weil er so ein bisschen einen Link dazu gibt, dass wir auch so ein bisschen was Performatives auf der Bühne machen. Also wir machen da mit Masken rum, es gibt Schneckengedichte, es gibt auch textliche Beiträge, die jetzt nicht gesanglich sind, darunter läuft dann Musik. Also es ist kein reiner Musikabend, natürlich vorwiegend, aber es gibt einfach diese theatralen Einsprengsel, die den Abend dann natürlich auch witzig machen und abwechslungsreich.
Und die hangeln sich an der Schleimspur der Schnecke entlang sozusagen.
Und das lässt sich dann halt auch nicht auf Platte bannen. Was dann
das lässt sich nicht auf Platte bannen, das muss man dann live gesehen haben.
Aber da kommen dann die Qualitäten der Schauspielerei wieder zum Zuge?
Ja, vor allem die Lust an der Schauspielerei.
Hast du komplett umgesattelt jetzt oder wie ist das Verhältnis?
Ich arbeite auch als Schauspielerin weiterhin. Ich habe jetzt gerade was am Theater Gütersloh gemacht, bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Und genau, diese Spielzeit werde ich auch im Zimmertheater in Tübingen vermutlich wieder was machen. Ich weiß noch nicht, ob das spruchreif ist, aber genau. Und ich bin schon als Schauspielerin auch unterwegs. Ich mache gern viele Sachen gleichzeitig.
Und Prioritäten, wie sehen die aus? Was kommt zuerst? Was ist auch einträglich?
Das würde ich sagen 50-50. Also es ist wirklich beides mir gleich wichtig. Also es ist alles total wichtig. So. Es ist eigentlich nichts unwichtig. Sowohl auf der Bühne stehen als Schauspielerin, als auch diese mit der Band. Wir planen jetzt gerade eine Tour und die CD finde ich ganz wunderbar. Ich hoffe, dass die noch ein bisschen unter die Leute kommt. Und ich liebe diese Band und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viel machen werden damit.
Die CD haben wir auch da. Kreuzweise heißt sie. Den Song haben wir auch schon gehört. Was gibt es zum Titel zu sagen? Wie seid ihr darauf gekommen und auch zu dem Text?
Kreuzweise? Das ist ein Lied, das habe ich geschrieben. Da war wunderbares Wetter. Also richtig, richtig schön, toller Tag. Einfach, also die äußeren Umstände haben perfekt gepasst. Und mir ging es aber aufgrund von Trennung und Lebensumständen eigentlich gar nicht so gut. Und ich habe mich so geärgert, dass es so kreuzweise läuft. Also dass alles so schön ist, aber ich es trotzdem nicht genießen kann. Und so ist dann das Lied entstanden und der Text und dann auch der Titel. Also ich fand das dann auch einen guten Titel für das Lied. Und dann irgendwann war das dann auch der Titel für die CD. Und ich finde, es passt lustigerweise auch zu dem, was wir machen, weil wir so viele verschiedene Genres miteinander mischen und so viele verschiedene Musikstile und Text- und Bühnenstile, dass man das getrost kreuzweise nennen kann, finde ich, weil wir so viel verkreuzen. Das ist, passt gut, finde ich.
Aber wenn ich, du kannst nicht mal kreuzweise, der Gedanke, diese Redewendung steckt.
Ja, der steckt natürlich auch mit drin.
Wenn einem alles zu viel ist oder so, dann ja.
Ja, klar.
Jetzt liegt der Wolf auf. Kannst du zu dem Song oder könnt ihr auch was sagen?
Der Wolf, der ist so ein bisschen märchenmäßig angemutet. Und ich wollte da ein Lied, einen Text schreiben über die Angst vor dem Fremden. Also jetzt noch nicht mal wertend, also es passiert natürlich, man sieht innerhalb des Liedes verschiedene Positionen sozusagen, man hört einen Wandel der Gesinnung und es geht darum, um Angst und um Vorsicht und Sicherheit und das Ganze in ein Märchen gepackt, weil früher war es auch nicht anders und der Wolf ist ein typisches Symbol für das, wovor man Angst hat, ja.
Ja, das fand ich eigentlich von Anfang an das Schöne an Luzis Texten, dass die jetzt nicht so direkt gehen, sondern dass man sich diesen Texten durch ihre Leichtigkeit so annähern kann und fängt dann erst an nachzudenken. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Bei vielen deutschen Texten, die sind so direkt und ja, da wird der eigene Denkprozess schon mal ausgeschaltet. Das finde ich
dann
schön.
Ja, der soll dabei sein.
Genau.
Also, Denken angesagt. Hier liegt auf Lucy M. und das Tribunal des Escargots. Für mich gar nicht so leicht auch auszusprechen, ne? Wenn man, weil das S ja dann stimmhaft bleibt, ne, im Französischen. Normalerweise wird man es weglassen.
Ja, man muss es ein bisschen üben. Das stimmt. Und Lucy M. ist es eigentlich.
Lucy, ach nicht Lucy, auch nochmal.
Ja, Aber das kann man auch nicht wissen, wenn man es liest. Deswegen muss ich es so unter die Welt bringen. Luzi ja. M.
Luzi M. Der Wolf. Nee, ohne, nur Wolf.
Wolf. Hör nicht auf den Wolf, mein Kind. Hör da einfach nicht hin. Denn wie man in den Wald reinbellt, so heult es auch zurück.
Wie schreibst du deine Texte? Gibt es da besonders gute Momente, Stimmungen, wann es dir aus der Feder fließt?
Sehr verschieden. Also es gibt so diese Momente, dass ich einfach da sitze und es fließt tatsächlich aus der Feder raus, meistens in Verbindung mit einem Kaffee. Wenn ich Kaffee trinke, dann geht es irgendwie los in meinem Hirn. Ist tatsächlich so. Sonst brauche ich das nicht unbedingt, so morgens zum Aufstehen oder so brauche ich nicht, aber zum Schreiben schon. Und dann gibt es aber auch Texte, die eher so konstruiert entstehen, dass ich denke, ich möchte unbedingt über das Thema schreiben oder ich habe einen bestimmten Satz im Kopf oder eine Zeile und möchte da was drumherum bauen. Aber im besten Fall ist es eigentlich so, dass es einfach kommt. Setze ich mich in einen Café mit meinem Blog und schreibe los.
Das kann wirklich auch in der Öffentlichkeit sein.
Später wache ich wieder auf und der Text ist da.
Das kann auch in der Öffentlichkeit sein. Also du kannst wirklich da im Café sitzen und vergisst alles um dich rum.
Ja, sogar vornehmlich in der Öffentlichkeit. Also wenn ich in so einem Café sitze zum Beispiel, alleine, dann habe ich ja meine Ruhe. Also ich muss mich ja mit niemandem unterhalten. Aber trotzdem ist um mich rum total reges Treiben und das spornt mich irgendwie an. Ich weiß nicht, also das gibt mir eigentlich mehr Ideen und Energie, als wenn ich mich jetzt im stillen Kämmerlein hinsetzen würde. Ich glaube, das funktioniert bei mir sogar nie. Ich muss es immer irgendwie unter Leuten sein, um zu schreiben.
Und da hast du deinen speziellen Blog für deine Liedtexte?
Ja, also ich habe so einen Papierblog. Irgendeinen habe ich immer dabei und also den habe ich auch wirklich immer dabei und einen Stift und dann schreibe ich los. Und es gibt auch ganz viele Sachen, die angefangen sind und noch nicht fertig oder wo ich irgendwie drauf losgeschrieben habe 2 Stunden lang und dachte, boah, voll gut und am nächsten Tag habe ich mir angeguckt und gedacht, ach nee, da muss ich voll dran arbeiten und dann habe ich das nie gemacht. So Leichen liegen ziemlich viele in meinen Blöcken rum.
Und bis sie es dann schaffen, auch quasi einen Song zu werden, ist das dann nochmal ein langer Prozess oder kann man es auch nicht so allgemein sagen?
Das ist auch, also jetzt zumindest für meine Zwecke, also ich trete ja auch allein auf mit den Liedern, dann so Liedermacher-mäßig einfach mit der Gitarre und da kann ich jetzt nur sagen, da ist es total verschieden. Also manche Lieder kommen sofort irgendwie raus und sitzen mit Melodie und allem und an manchen bastel ich ganz lang rum. Und dann nochmal für die Band jetzt, der Thomas, da kannst du vielleicht auch was zu sagen mit den Arrangements, wie das da ist, wie lange das nochmal dauert, die zu schreiben und so.
Du hast die Arrangements von der Luzi, die Lieder, die Melodien hast du alle schon und machst es dann aber, schreibst quasi für dich die Gitarre und den Rhythmus für Schlagzeug auch gleich schon.
Ja, ja, also das hängt von den Liedern ab, ist ganz unterschiedlich. Also manchmal spielt mir die Luzi was vor und ich habe sofort eine Idee. Also wir jammen ja auch dann zusammen im Proberaum erstmal, gucken wir mal an, in welche Richtung könnte es gehen. Und bei manchen, wir machen jetzt gerade schon neue Stücke, da hat sie mir was vorgespielt, da habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich denn dazu? Fällt mir nichts ein. Und jetzt auf einmal, und dann habe ich mich vor 3 Tagen hingesetzt und dann auf einmal macht's Peng, dann hatte ich eine Idee. Also ich schöpfe dann schon aus meinen Schubladen, die ich halt kann. Ich unterrichte ja auch Gitarre und mache Bandcoaching und so und mache das ja schon seit langer Zeit und kann mich auch relativ mühelos in verschiedenen Genres bewegen und ich finde auch, es gibt fast keine Stilrichtung, die mir nicht gefällt und jetzt dann suche ich mir was aus und manchmal tue ich das dann auch ein bisschen ändern. Ich entwickle dann auch Melodien, Themen, die ich dann drumherum bastle. Manchmal schreibe ich dann die Gitarrenparts für die Luzi um, dann muss ich noch ein bisschen üben. So, also, aber das funktioniert alles ganz gut zwischen uns. Also sie lässt mir auch Gestaltungsspielraum und ich überrasche sie natürlich auch dann gerne, aber sie lässt sich auch gerne überraschen.
Ja. Stimmt so?
Das, ja. Ich lasse mich immer gerne überraschen, sofern es positive Überraschungen sind.
Genau. Und wann ist es positiv, wann ist es negativ? Gab es da auch schon mal negative Überraschungen überhaupt?
Also wirklich negative Überraschungen gab es zum Glück noch nie. Also da ist der Thomas, glaube ich, schon voll auf meiner Wellenlänge. Wir haben da schon den gleichen Geschmack. Also es kommt sogar echt relativ selten vor, dass wir mal irgendwas haben. Zum Beispiel bei einem Lied, da haben wir mal, der Streit ist auch noch nicht ausgefochten, ich weiß gar nicht, haben wir mal über einen Ton quasi, über einen Takt, ob der Takt 5/4 haben soll oder 4/4, da haben wir mal echt lange diskutiert und sind zu keinem Ergebnis gekommen. Aber ansonsten, ich glaube, diese eine Note, das war schon einer der schlimmsten Streitpunkte.
Naja, ich meine, man muss natürlich, ich mache das ja jetzt nicht, um mein Ego zu befriedigen, jetzt nur, sondern mir geht es schon auch um ein Konzept, um eine Idee. Ich höre die Stimme von der Luzi und ich überlege mir natürlich schon, das muss schon auch ein bisschen passen zu ihrer Art und wie sie es macht. Und es muss mir aber auch Spaß machen, das zu spielen, und ich bin mit dem Sound von der Band eigentlich ganz zufrieden. Also diese Entscheidung, auch jetzt ein Euphonium als Bass zu nehmen, das finde ich, da hatte ich eine gute Idee, fand ich.
Ja, auf jeden Fall.
Wie kamst du da drauf? Was ist ein Euphonium nochmal für alle, die es nicht wissen?
Euphonium kann man als kleinen Bruder der Tuba bezeichnen.
Blechblasinstrument.
Genau, und das hat für mich auch gleich so diesen Bezug zum Theater, zum Zirkus, vielleicht auch zur Folklore. Und das hat auch was, es lässt sich nicht so perfekt kontrollieren wie ein Bass. Und ich mag natürlich auch gern Tom Waits. Das hat mich auch ein bisschen so inspiriert in den letzten 2 Jahrzehnten, die Musik von dem, die so ein bisschen schrulliger klingt, nicht so perfekt digital. Das war so die Idee, die ich dann hatte. Auch mit dem Banjo. Luzi spielt eigentlich, ich habe dann irgendwann einen Banjo in die Hand gedrückt, gesagt, das spielst du jetzt mal. Und finde den Sound gut irgendwie.
Alles nicht gerade üblich, auch im modernen Musikzirkus. Damit hebt man sich auch ab. Ist das so ein Alleinstellungsmerkmal oder bewusste Entscheidung auch für den Klang?
Ja, schon. Also in erster Linie hatte ich so ein, oder hatten wir dann auch so zusammen so einen Sound entwickelt. Und wenn man jetzt den Bereich Singer-Songwriter nimmt, kommen da schon diese Feedbacks, hey, da tut sich mal was Neues auf. Nicht immer die gleichen Gitarren singenden Leute, sondern da passiert einfach im Gesamtgruppensound mal was anderes. Also ich meine, man hört ja auch dann schon den Rock durch hier und da, aber es sind dann auch, das ist zum Beispiel Tanzen, das hat so was Highlife-mäßiges oder Calypso-artiges und so, das hört man jetzt nicht so oft.
Wie kommst du mit dem Banjo klar, Luzi?
Sehr gut.
Von der Gitarre aufs Banjo umzusteigen, war kein Problem?
Nee, ich habe tatsächlich, als ich 12 war, habe ich, also ein alter Freund von meinen Eltern, mit dem zusammen habe ich mal Straßenmusik gemacht, und da habe ich auch Banjo gespielt und es hat mir schon immer sehr gut gefallen. Und naja, ich habe halt kein eigenes, aber dann hat der Thomas da seins rausgezogen und das fand ich ganz, ganz wunderbar. Ich liebe den Sound von Banjo. Es hat sowas perkussiv, metallisches irgendwie und ist gleichzeitig ein bisschen wie eine Gitarre. Also, und ich kann ja meine Lieder auf dem Banjo eben dann auch spielen, so wie auf der Gitarre. Und das finde ich ganz toll. Und ich mag es total gerne, verschiedene Sounds reinzubringen, viele verschiedene Dinge zu kombinieren. Und das machen wir ja extrem in der Band. Und da hat natürlich das Banjo auch seinen Platz. Und das finde ich super, dass wir das da eingebaut haben.
Kann man das genau gleich
spielen? Thomas mir das in die Hand gedrückt hat.
Kann man das genau gleich spielen wie die Gitarre?
Es gibt sechsseitige Banjos. Ich habe da irgendwie auf eBay habe ich mir so ein altes Framus sechsseitiges Banjo ersteigert. Brutal schweres Ding, aber wirklich Hammer Sound irgendwie. Und das kann man natürlich genauso spielen wie die Gitarre. Und die Luzi, die spielt gut Gitarre. Also auch technisch gut. Das im Studio ist das natürlich immer. Da ist man froh, wenn da hat man nicht viel Zeit, da muss es schnell gehen, da muss man in Time einspielen, und das hat sie wirklich super gemacht, fand ich. Also hätte ich nicht besser machen können.
Oh.
Hier und da vielleicht schon.
Aus berufenem Munde. Wie teilt ihr dann die Parts auf? Du spielst ja, Luzi spielt Banjo, du spielst Gitarre.
Ja, also ich schreibe dann schon die Sachen dann so, dass sie spielt ihre akustische Gitarre. Es gibt aber auch mittlerweile Songs, wo sie die Gitarre mal nicht so spielt, wo halt der Bandsound dann schon so voll ist, dass man es nicht braucht. Aber im Grunde genommen spielt die akustische Gitarre das Banjo und die Stimme, die sind schon im Zentrum des Geschehens.
Und wie spielst du deine Gitarre in dieser Band? Was ist so deine Herangehensweise?
Eher ziemlich altmodisch. Ich spiele eine alte Gretsch mit Tremolo, Verzerrer, hier und da ein paar Effekte, aber ich meine, ich mache ja auch viel so experimentelle Sachen, da habe ich mich ziemlich beschränkt so, aber das macht mir total Spaß. Also, ja, ich finde das toll.
Was heißt da altmodisch?
Ja, altmodisch, wie man halt E-Gitarre so sieht. Also ich finde so diese E-Gitarristenzunft sind ja eigentlich ein sehr altmodisches Völkchen, die mit, sagen wir mal, so avantgardistischen Klängen oft gar nicht so viel anfangen kann. Die wollen halt ein altes Instrument umhängen haben und entweder Rockabilly spielen oder Metal oder so. Aber eigentlich, wenn man jetzt, man kann ja mit der E-Gitarre ganz andere Sachen machen. Also Klangkunst, elektronische Klänge. Aber das, ja, ich habe so das Gefühl, die meisten E-Gitarristen, das hat so eine, wie nennt man das? Kann man es gar nicht so sagen. Das ist.
Aber in dem Sinne spielst du ja vielleicht gar nicht so altmodisch und baust ja auch tolle Klänge ein.
Ja, hier und da schon, hier und da schon. Aber das soll gar nicht werden.
Das ist toll.
Ja. Also wir haben schon ein paar elektronische Klänge drin. Wir haben zum Beispiel auch mit dem Theremin experimentiert beim letzten Gig. Habe ich ein kleines Plastik-Theremin aus Japan gekauft. Und damit hat die Luzi dann eine Performance gemacht. Also es, das war sehr lustig.
Das war lustig, ja.
Lässt sich das, die Theremin, ja, ist ja mit der Antenne und ohne Berührung spielt man die?
Ne? Das, ja, ja, genau.
Aber muss man das auch lange üben oder kriegt man das immer wieder so hin, wie man es das letzte Mal gemacht hat?
Also wenn man, sagen wir mal, richtig Theremin spielen will, so wie die Barbara Buchholz zum Beispiel, die hat ja wirklich perfekt intoniert, da muss man richtig üben. Also das ist wahnsinnig schwer, weil du bist halt locker mal einen Achtelston zu hoch oder zu tief. Das Theremin, das ist eher so ein Spaßtheremin, wo es eigentlich um den Sound geht, was Schräges zu machen, das ist dann eigentlich völlig atonal. Da ging es dann auch um das performative Element und dass da irgendwie so ein Heulsirenengesang irgendwie kommt und so weiter. Und
auch um das Optische quasi.
Ja, genau, genau.
Wie die Töne dann entstehen, dadurch, dass man es irgendwie das Theremin antanzt oder wirkt oder was,
ja,
auch immer. Ja.
Als performativ und experimentell, aber ansonsten hältst du dich mit deinen Experimenten eher zurück im Vergleich zu dem, was du sonst machst, Thomas?
Ja, kann man schon sagen. Aber das, ich finde es gar nicht als zurückhaltend, sondern ich habe ja auch verschiedene Seiten und mir macht es total Spaß, das, was ich da spiele, in der Band zu spielen. Und ja, ich habe ja auch da einige, auch so Gitarristen, die mich da so geprägt haben, so wie, was weiß ich, Mark Ribot oder T-Burn Burnett oder auch die alten Blues-Gitarristen oder auch mal hier und da ein paar Punk-Bands. So dieses Raue, was die E-Gitarre hat, das finde ich halt nach wie vor toll.
Und inwieweit folgt es dann einem gewissen Plan auch, was, welcher Stil, welcher von den vielen, denen ihr euch bedient, auch dann Eingang finden kann in einen Song. Beim Wolf waren ja auch innerhalb von einem Song total viele verschiedene Stile. Wie funktioniert dieses quasi Einbauen und dieses Abgreifen von Stilen bei euch?
Naja, entweder bietet es die Luzi in ihrem Songwriting schon an oder ich lasse mir halt was einfallen. Also es ist manchmal auch schon so, ja.
Es bietet sich ja auch manchmal so durch den Text allein an, dass irgendwie, dass der Text verschiedene Seiten hat und die auch dann klar ist, oder es liegt dann auf der Hand, es bietet sich sehr an, die dann auch verschieden musikalisch umzusetzen. Und wenn man das dann kann, dann, also mit der Instrumentierung und den fähigen Musikern, dann ist es ja auch toll, das zu machen und verschiedene Stile zu bedienen.
Ouvertüre liegt ja auf, Song. Ohne Text, ohne Gesang?
Mhm.
Gibt es trotzdem, Thomas hat sich mehr oder weniger gewünscht. Warum?
Ja, ich habe irgendwie gedacht, für das Live-Set wäre mal ein Instrumentalstück auch gut. dann habe ich es der Band vorgestellt und die fanden es alle toll. Es macht denen Spaß zu spielen.
Und dir macht es auch mal nichts aus, nicht zu singen?
Ach, das ist wunderbar, mal nicht zu singen. Das macht viel Spaß. Da kann man richtig in die Gitarre reinhauen. Und es ist auch ein bisschen kompliziert. Thomas hat das Stück geschrieben. Und es war echt ein bisschen vertrackt, das zu üben, aber es macht jetzt, wo ich es kann, macht richtig Spaß, das zu spielen, auch weil es ein bisschen anspruchsvoll ist.
Here we go, Luzi M. und das Tribunal des Escargots mit der Nummer Ouvertüre. Die Band verteilt sich in der ganzen Republik. Wie schafft ihr das da, euch auf Konzerte vorzubereiten und auch zu üben, zu proben, die Songs einzuspielen? Schickt ihr viel hin und her und macht es dann online? Oder habt ihr auch einen festen Proberaum?
Beides. Also wir proben bei mir immer im französischen Viertel. Die Luzi kommt dann aus München und der Uli aus Bremen. Die Proben sind natürlich zeitlich ganz stringent so, ne? Ist klar.
Ja, wir proben immer im Block, also dann irgendwie so ein verlängertes Wochenende lang, bevor wir einen Auftritt haben oder Aufnahmen machen. Genau. Dann gehen wir den ganzen Tag aufeinander.
Aber das macht ja Spaß. Wir gehen dann immer in Marktkauf oder Edeka und dann essen wir da was oder gehen zu mir, kochen da zusammen. Wir haben da eigentlich immer eine gute Zeit und abends trinken wir Wein
oder Bier. Thomas macht hervorragende Salat.
Das stimmt.
Schneckenfutter.
Aber wir haben das ganze Material, gibt es halt auch als Noten.
Das hilft.
Und das hilft total. Ich meine, klar, wenn einer keine Noten lesen kann, ist es natürlich schwierig, aber der Uli ist als Bläser sind ja immer sehr gute Notisten. Der spielt das eigentlich ganz gut vom Blatt auch. Und der Julian auch, ist ein super Schlagzeuger. Der Einzige, der immer so zu kämpfen hat mit seinen Aufzeichnungen, das bin ich.
Du hast selber aufgeschrieben und kämpfst trotzdem mit der Gitarrenaufzeichnung.
Ja, ich schreibe immer was. Ich erfinde was auf der Gitarre. Und dann kann ich es nicht spielen, dann muss ich es üben.
Du schreibst, hast es aufgeschrieben und dann muss es aber quasi, damit sitzt.
Ich muss es üben. Ich muss echt üben, vergesse es dann auch immer wieder. Und ich wundere mich immer, dass die alle das können und ich kämpfe da mit dem Zeugs. Ich spiele auch nicht gern so mit dem Notenblatt vor mir, ich will das auswendig können. Aber das ist schon ein komischer Effekt, wenn man was schreibt für andere und für sich, dann ist man meistens oft derjenige, der das nicht kann.
Wie sieht es bei dir aus mit der Stimme, mit dem Gesang? Ist das auch alles schon selber von dir aus aufgeschrieben oder macht es dann immer erst der Thomas?
Ach so, nee. Also ich spiele ja die ganzen Lieder auch alleine. Ich trete ja auch alleine auf und deswegen habe ich am wenigsten Probleme, irgendwie mir für Konzerte das drauf zu schaffen, weil ich spiele im Grunde das Gleiche, was ich alleine auch spiele.
Aber schreibst du dir es auch auf für die Noten?
Ich schreibe mir den Text auf und ich schreibe mir... manchmal notiere ich mir Akkorde, aber eigentlich habe ich das im Kopf direkt, weil das ist natürlich was anderes, wenn ich ein Lied schreibe, dann sitze ich ja eine Weile eben mit der Gitarre da und überlege mir, was spiele ich da und so und spiele das ja auch immer wieder und singe dazu und dann habe ich das dann so eingeprägt, dass ich das dann einfach auswendig kann. Also da muss ich dann nicht noch üben, weil das Üben während dem Erfinden passiert. Aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn Thomas was erfindet, was dann zu dem ist, was ich spiele und ich bin aber nicht da, weil dann kann er es ja nicht üben in dem Moment. Und deswegen hat er natürlich andere Probleme als ich.
Wie machst du es mit deinem Gesang, mit deiner Stimme? Wie trainierst du die? Nimmst du da auch Unterricht? Was ist dein Kapital da?
Ich singe einfach. Also ich bin ja Schauspielerin, ich war auf der Schauspielschule, auf der staatlichen und habe da natürlich viel Sprech- und Stimmunterricht bekommen und so und diverse Übungen gelernt, die man machen kann und auch gelernt, wie man seine Stimme möglichst gut einsetzt und benutzt und das wende ich natürlich an, aber ich ich mache jetzt keine speziellen Gesangsübungen oder so, sondern ich singe dann einfach los. Ich bin jetzt auch keine Opernsängerin, das speziell klingen muss oder so, sondern ich denke immer, es muss vor allem der Text rüberkommen und dann versuche ich den halt schön zu singen und das klappt einigermaßen. Also.
Gesangsunterricht war da nicht dabei?
Wir hatten auch ein bisschen Gesangsunterricht, aber sehr, sehr wenig.
Und
das war, ja. War natürlich nicht das Wichtige auf der Schauspielschule, dass man Gesangsunterricht hat, sondern dass man Sprechunterricht hat. Deswegen war der Gesangsunterricht war so ein bisschen 2 Semester das Salz in der Suppe. Aber das war jetzt nicht, nicht besonders intensiv.
Also. Und welche Art von Gedanken machst du dir so, wie du klingen möchtest?
Wie ich klingen möchte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man da so viel Einfluss drauf hat. Die Stimme klingt so, wie sie klingt. Und ich versuche, versuche der Stimme möglichst viel Freiraum zu geben, wenn ich singe, und sie möglichst nicht einzuengen oder keine Luft zu haben oder so, sondern sie möglichst so, wie sie ist, in ihrem Wesen möglichst gut präsentieren zu können. Weil jetzt irgendwie die Stimme verstellen oder so, ist ja eh Quatsch. Oder bin ich, klar, kann man machen, aber bin ich jetzt nicht so ein Fan von, sondern ich versuche die einfach gut leben zu lassen und da rauszulassen, auf die Leute loszulassen.
Das war ja dann auch eigentlich so der letzte spannende Augenblick bei der Produktion auch, weil wir hatten alles eingestudiert, aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt Aufnahmen macht, die Wahrnehmung, die man dann von der Stimme hat, ist eine komplett andere, wenn die aus dem Lautsprecher kommt, als wenn man probt zum Beispiel. Und wir hatten bei der Vorbereitung, hatte ich ja die Stimme von der Luzi, der MIDI-Player von dem Programm, wo ich die Noten eingegeben habe, man hört ja nicht die Originalstimme, sondern man hört irgend so ein Piep, 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 Piep. Ganz furchtbar. Und das war eigentlich bis zuletzt war's spannend. Ich habe gedacht, ich bin mal gespannt, wie Luzis Stimme klingt. Also das spielt für mich eine ganz große Rolle. Auch in der Popmusik generell, das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Ja, jede Stimme hat halt ihren auch persönlichen Klang und die berührt dann auch die Leute so. Und darum geht's ja dann auch, oder denke ich, machen sich Musiker ja auch Gedanken drüber, oder was wollt ihr auch auslösen mit eurer Musik? Wie wollt ihr die Leute berühren? Wollt ihr aufrütteln oder whatever? Wie sieht es das bei euch aus? Macht ihr euch da auch Gedanken?
Ich habe natürlich, also zum einen ist es natürlich, steckt in jedem Text eine Message drin oder vielleicht sogar viele Messages, die ankommen sollen und mit denen man natürlich auch die Leute berühren will, genauso mit der Musik, die dann den Text trägt. Also das ist natürlich klar und dann finde ich auch, möchte ich auch irgendwie was Neues machen und zeigen, also es gibt so viel Musik, die man jeden Tag hört, und ich finde, durch diese Kombination der vielen Stile und auch Thomas Arrangements und meine etwas unkonventionellen Texte, finde ich, da ist eben der Wunsch da, ein bisschen was Neues zu erschaffen, was man vielleicht noch nicht gehört hat und was dann auch wieder andere Leute inspiriert zu was auch immer im Leben oder in der Kunst. Und ich finde, es ist gut, immer mal wieder was Neues zu machen, neue Dinge, neue Wege aufzuweisen.
Oh ja, wir bewegen uns, wenn wir live spielen, schon in so einem etwas seltsamen Spannungsfeld, weil wir haben bisher Konzerte gemacht, wo die Leute immer sitzen. Die hören dann zu. Ich meine, gut, Popmusik wird ja auch oft im Sitzen konsumiert. Aber wir haben auch viele Songs, wo die Leute tanzen könnten. Aber im Löwen, zum Beispiel im Tübingen, kann man nicht tanzen. Am Schluss war es dann schon so, die Leute sind dann auf den Stühlen gestanden und haben sich bewegt. Oder in Bremen haben wir jetzt neulich gespielt, da hat dann die Luzi mal 2-3 Mal so eine leichte Aufforderung gemacht, hey, ihr könnt auch aufstehen, wenn ihr Lust habt und so. Und dann ging es auch schon los, aber wir sind jetzt nicht so eine reine Abschwurfband, wo man abmoscht, sondern man will diesen Texten auch lauschen, den Klängen und so weiter. Aber das Tanzbein kriegt dann manchmal auch eine Aufforderung. Ich glaube, da sind wir noch in so einer Suchphase, in so einer Entwicklung drin. Weil wir haben auch so performative Elemente, wo man dann auch, was machen die denn da auf der Bühne? Haben die so komische Masken auf? Da will man ja nicht tanzen, da will man gucken. Aber das macht auch Spaß, das Format so ein bisschen zu entwickeln und zu gucken. Also so ganz eindeutig ist es noch nicht und vielleicht muss es das auch nicht sein.
Muss es vielleicht auch nicht, ja, finde ich auch.
Wie kannst also du denn?
Leute sollen ständig hin und her geschleudert werden beim Zuschauen. Genau. Einmal wollen sie ganz konzentriert zuhören und dann im nächsten Moment wollen sie sich einfach nur bewegen und dann sind sie einfach nur völlig irritiert von dem, was sie sehen. Das fände ich gut. Eine ständige Mischung.
Was für Masken habt ihr da auf?
Also, ich habe da was gebastelt. Ich habe in so einem Krimskramsladen hier in München habe ich Brillen gefunden, die man so aufsetzt und sind bedruckt mit so Augen, also so, dann hat man quasi andere Augen. Und die habe ich den Bandmitgliedern aufgesetzt und dann von ihnen Fotos gemacht. Und diese Fotos wiederum habe ich ganz groß ausgedruckt und also so größer als Köpfe eigentlich und ausgeschnitten und daraus Masken gebastelt, die wir uns dann aufziehen. Und zwar, also es gibt quasi von jedem Bandmitglied einen Kopf als Maske. Wir ziehen aber nicht, jeder zieht nicht seinen Kopf an, sondern immer jemand anderen. Also ich habe zum Beispiel Julians Kopf an, der Thomas hat Ulis Kopf an, glaube ich. Ach, ich weiß gar nicht. Der Uli hat auf jeden Fall meinen Kopf. Also und die sehen natürlich noch verfremdet aus, dadurch, dass wir auch noch die Brillen auf den Fotos auf hatten mit den falschen Augen. Also das sieht ziemlich verrückt aus und auch lustig. Und im Grunde sind es aber wir.
Wann sind eure nächsten Auftritte?
Im Februar geht's los wieder mit Wir spielen im Franz K. auf dem Indistinction Festival. Also im Rahmen des Indistinction Festivals. Und dann wollen wir ein paar, spielen wir in Stuttgart, in Merlin, in München, im Club Miller, ne, heißt Club Miller, in Ulm.
Das ist das Ende unserer Tour dann.
Genau.
Am 26.02.
Ja, wir suchen natürlich noch Auftrittsmöglichkeiten in Württemberg. Also wir wollen uns in erster Linie auf Württemberg erstmal beschränken oder Bayern natürlich. Das sind auch die Strecken, die man da so fahren muss, so lang. Aber wir basteln jetzt schon dann für eine Tour im Herbst, weil die Clubs, die sind schon ein Jahr vorher ausgebucht. Da muss man sich ganz schön ranhalten, dass man da irgendwas kriegt.
Wie schwierig ist es insgesamt so als Musiker, als Band mit Auftritten, mit Tonträger, Produktion und Verkauf? Wie seht ihr das Musikbiss, das Popbiss jetzt gerade? Ist das überhaupt noch strebenswert? Nee, das frage ich jetzt nicht. Aber einfach Sicht der Dinge.
Naja, ich meine, das ist ja, weiß ja jeder, dass die digitale Revolution den Musikmarkt mehr oder weniger zu Boden gestreckt hat. Ich muss sagen, die Goldgräberzeiten sind da vorbei einerseits. Andererseits finde ich, das Bedürfnis, Musik zu machen, ist schon nach wie vor da, ungebrochen. Wir gehen gerne auf die Bühne und Tonträger zu verkaufen, ist wieder sehr stark an das Live-Geschehen gebunden. Also Plattenläden gibt es ja kaum noch. Und wenn, dann läuft das alles im Online-Bereich und da verdient man als Musiker eigentlich nichts oder wenig. Für viele Stars ist das natürlich ein großes Problem. Aber wir sind ja keine Stars, sondern ja, also das, so einen finanziellen Einbruch habe ich ja noch nie erlebt. Ich habe ja noch nie eine Platte verkauft, die jetzt, sagen wir mal, wo ich sagen könnte, ja, früher war alles besser. Es hat sich halt geändert. Aber das Internet ist natürlich eine tolle Plattform, sich zu präsentieren. Man braucht keine Plattenfirma, die alles für einen macht. Das ist natürlich nach wie vor hilfreich, wenn es da Leute gibt, die sagen, hey, wir finden euch toll, wir machen das Marketing, wir machen das, die Promotion, wir gehen an die Clubs oder eine Agentur. Wenn man alles selber machen muss, so wie wir jetzt das im Moment noch machen müssen, ist das schon auch viel Arbeit.
Mhm. Nochmal ein Kommentar von dir.
Ja, es ist, ist einfach klar, wenn man jetzt neben dem ganzen Künstlerischen sich noch um die ganze Organisation und gerade jetzt Booking für die Tour, die wir planen und so, da ist, da steckt schon viel Büroarbeit dann dahinter, die jetzt, die ich persönlich jetzt nicht so erstrebenswert finde, aber die halt dann auch gemacht werden muss, damit man überhaupt dazu kommt, seine Sachen präsentieren zu können. Und ja, das finde ich jetzt, es macht mir jetzt nicht so total viel Spaß, aber es ist halt notwendig, damit man spielen kann und seine Musik machen kann. Und wenn wir das dann, wenn wir dann Auftritte haben, dann ist es einfach nur toll und dafür lohnt sich total, sich stundenlang in das Telefon zu klemmen oder an den Laptop und Werbung zu machen. Ja.
Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, toi toi toi, dass es aufwärts geht, dass ihr eben an Auftritte kommt und euch präsentieren könnt. Welchen Song Danke. Soll man noch hören? Was wünscht ihr euch?
Luzi, entscheid du.
Ich wünsche mir die Kampfansage.
Die Kampfansage, warum die?
Weil das finde ich jetzt als guter Schlusspunkt bzw. Ausgangspunkt für unsere für unser weiteres Fortbestehen, finde ich, passt. Also das ist ein Voranrollen im positiven Sinne, eine Kampfansage an also ein Kampfruf, dass wir jetzt loslegen und spielen und euch alle überall in Deutschland beglücken werden, hoffentlich. Genau. So?
Ja, vielen Dank an euch. Das ist ein gutes Schlusswort.